Vorbei schaut, jetzt haben wir heute so knapp 2 Stunden über die Furcht Gottes. Die war das letzte Mal nicht dabei geworden, letztes Mal ist es um die Gnade gegangen. Und das Thema ist Gott gnädig oder muss man Gott jetzt fürchten? Wie passt das zusammen? Wenn er gnädig ist, warum muss man dann fürchten? Generell ist ja so, man hört in der Kirche, in Predigten sehr viel über die Liebe Gottes und über die Gnade, hört man auch relativ viel. Und das ist auch aus einem guten Grund, weil Gott ist die Liebe, darum ist gut, wenn wir über die Liebe reden. Und Gnade ist das eine herausragende Merkmal der Christenheit, darum ist es auch gut, darüber zu reden. Aber jetzt ist die Frage, wie ist es jetzt mit der Furcht Gottes? Muss man Gott fürchten, wenn er doch gnädig ist? Das scheint ein Widerspruch zu sein. Ja, im Psalm 33, Vers 18 ist interessant. Da steht in einem Vers, siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die Gott fürchten, die auf seine Gnade harren. Es ist interessant, im gleichen Atemzug sagt der Psalmist, die, was Gott fürchten, die auf seine Gnade harren. Das ist für den Psalmist dasselbe. Für uns ist eher ein Widerspruch. Und das ist ganz interessant. Ganz am Anfang nur ein Satz. Das Missverständnis ist, dass wir glauben, Gottes Furcht hat mit Angst zu tun. Aber Angst ist was anderes wie Furcht. Da können wir dann noch zu sprechen. Es ist an unserem Sprachgebrauch, ab und zu sagt man das noch. Früher hat man das mehr gesagt, zum Beispiel, das ist ein gottesfürchtiger Mensch, sagt man so. Das heißt aber nicht, dass sich der Mensch jetzt einfach Gott fürcht. Das heißt, der Mensch vertraut Gott. Wenn man sagt, das ist ein gottesfürchtiger Mensch, dann meint man damit, der Mensch vertraut Gott. Das ist mal, was man damit sagt. Und ich habe das jetzt folgendermaßen aufteilt, auch in enkere Unterlagen, wo es wieder mitschreiben könnt, oder mitlesen, wenn sie davon nehmen, das sagt's. Warum sollen wir Gott fürchten? Das ist der erste Punkt. Warum sollen wir Gott überhaupt fürchten? Und ich habe auch 3 Unterüberschriften sozusagen. Der erste Grund, warum wir Gott fürchten sollen, ist, weil die Furcht Gottes ist immer mit Verheißungen verbunden, mit Versprechen. Da steht Psalm 110, Vers 11, das müsst ihr bitte ausbessern, das ist Psalm 111, Vers 10. Habe ich mir verschrieben, aber das kommt vor. Psalm 111, Vers 10, da lesen wir zum Beispiel, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Willst du Weisheit, dann fürchte Gott. Im Psalm 103, Vers 13 lesen wir, zum Beispiel, ich lese nur vor, Psalm 103, Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Willst du, dass Gott sich über dich erbarmt, dann fürchte Gott. Sprüche 10, willst du ein langes Leben haben, fürchte Gott. Sprüche 14, Vers 26, möchtest du deine Kinder unter dem Schutz Gottes sehen? Dann fürchte Gott. Sprüche 14, 27. Möchtest du die Quelle des Lebens kennen? Dann fürchte Gott. Das heißt, der erste Grund, warum wir Gott fürchten sollen, ist, die Furcht Gottes hat immer eine Verheißung, ein Versprechen Gottes. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, warum sollen wir Gott fürchten? Weil unsere biblischen Vorfahren Gott gefürchtet haben. Als der Mose, wir kennen die Geschichte, vor dem brennenden Dornenbusch gestanden ist, lesen wir, ich habe die Verse dazu geschrieben, kennst du uns selber daheim, wenn es euch interessiert, in der Bibel nachschlagen. In 2. Mose 3 lesen wir, er fürchtete sich, Gott anzuschauen. In der Gegenwart Gottes war eine gewisse Furcht, wenn Menschen Gott begegnet sind. Jesaja, der Prophet, hat eine Vision gehabt. Im Jesaja Kapitel 6, da lesen wir, der sagt, wehe mir, ich bin verloren, ich habe Gott gesehen. Er hat sie gefürchtet. Der Daniel im Alten Testament, wir kennen die Geschichte Daniel in der Löwengrube und so weiter. Da lesen wir, als Gott zu ihm redete, hat er gezittert. Als Jesus zu Petrus, dem Apostel Petrus, das erste Mal kam, der Petrus war ein Fischer, hat Petrus zu Jesus gesagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe mit dir nichts da, ich bin sündig. Er hat eine gewisse Furcht gehabt. Jesus hat oft Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt. Und da lesen wir auch in der Bibel, und sie fürchteten sich vor ihm, wie er die Menschen geheilt hat. Am Berg der Verklärung, da wo Petrus und zwei andere Jünger, sie sehen Jesus verklärt am Berg, dann ist die Stimme vom Vater aus dem Himmel, die was sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Dann lesen wir, die Jünger fielen auf den Boden und sie fürchteten sich sehr. Und so weiter. Die ersten Christen in der ersten Christengemeinde, sie wandelten in der Furcht des Herrn. Also der zweite Grund, warum wir Gott fürchten sollen, ist, weil unsere biblischen Vorfahren Gott gefürchtet haben. Der dritte Grund, warum wir Gott fürchten sollen, ist, weil es ein klares Gebot von Gott ist. Es ist ein Gebot von Gott an dich und an mich, ihn zu fürchten. Ein wunderschöner Vers, die war vor ein paar Jahren mal in Prediger gemacht. Könnt ihr euch erinnern? Ein paar waren taufeng. Und der letzte Vers von dem Buch Prediger im Alten Testament, da steht in Prediger 12, Vers 13, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun. Fürchte Gott. Die Zusammenfassung vom ganzen Buch Prediger. Im 1. Petrus 2,17 im Neuen Testament sagt er, fürchtet Gott. Und im Offenbarung Kapitel 14, 6 und 7 lesen wir, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist ein Gebot, was Gott uns gegeben hat. Und jetzt ist es mir wichtig zu verstehen, wenn es ein Gebot von Gott ist, das er uns Menschen gegeben hat, dann ist es wichtig, dass wir es beachten, weil sonst verletzen wir uns selbst. Ich möchte Ihnen erklären, was ich damit meine. Es gibt in unserem Universum gewisse Gesetzmäßigkeiten, die immer funktionieren. Es gibt zum Beispiel mathematische Gesetze. 2 und 2 ist 4. Da kannst du rütteln, was du willst. 2 und 2 bleibt immer 4. Du kannst dich verrechnen und kannst sagen, 2 und 2 ist 6. Aber dann hast du dich verrechnet. Es stimmt nicht. Du kannst Fleiß hinschreiben, na, 2 und 2 ist 7. Das kannst du auch tun. Aber deswegen wird es nicht 7. Es bleibt 4. Das ist eine mathematische Gesetzmäßigkeit. Es gibt physikalische Gesetze, die immer funktionieren. Zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Wenn ich den Kugelschreiber auslasse, der fällt immer hinunter. Das ist ja so. Weil die Schwerkraft, das ist ein physikalisches Gesetz, das funktioniert immer. Wenn man das ignoriert, dann hat man ein Problem. Sonst fliegst du da was. Da habe ich einen Unfall, das ist ganz witzig. Da habe ich gelesen, ein Maurer in Australien. Das kann nur in Australien passieren. Ich habe keine Ahnung, ob das wo ist, aber gelesen habe ich es. Das ist der Unfallbericht von einem Maurer in Australien. Die Gebietskrankenkasse hat geschrieben, er muss einen Unfallbericht schreiben, warum so viel zahlen müssen. Und dann schreibt er den Unfallhergang. Er schreibt so, sehr geehrte Damen und Herren, wie bereits unter Paragraph 3 beschrieben, ist die Unfallursache auf unzureichende Planung zurückzuführen. In Sektion 4 des Unfallberichts möchte ich Ihnen nun die von Ihnen geforderten Informationen über den Unfallhergang berichten. Ich bin Maurer von Beruf. Am Unfallstag arbeitete ich alleine im sechsten Stock eines Gebäudes. Nach Beendigung der Arbeit blieben mir einige Ziegel übrig, welche, wie wir im Nachhinein feststellten, etwas mehr als 150 Kilogramm wogen. Anstatt sie über die Stiegen hinunterzutragen, entschied ich mich, sie auf dem Seilzug auf einer Palette hinunterzulassen. Nachdem ich das Seil auf Erdgeschosshöhe fixierte, lud ich die Ziegel auf die Balette, welche auf der Höhe vom 6. Stock am anderen Seilende befestigt war. Danach löste ich das Seil im Erdgeschoss und, damit die Ziegel nicht zu schnell herunterkamen, hielt ich das Ende des anderen Seils mit meinen Händen. In Sektion 7 des Unfallberichts ersehen Sie, dass ich 65 Kilogramm wiege. Als mich das Seil dann so plötzlich nach oben riss, war ich so schockiert, dass ich vergaß, das Seil loszulassen. Ich muss nicht dazu sagen, dass ich nun mit hoher Geschwindigkeit an der Mauer des Gebäudes nach oben unterwegs war. Etwa in der Höhe des 3. Stockwerkes traf ich auf die Ziegelballette, die nun mit gleich hoher Geschwindigkeit nach unten unterwegs war. Dieses Aufeinandertreffen erklärt die Schädelfraktur und das gebrochene Schlüsselbein, wie es in Sektion 2 des Unfallberichts zu lesen ist. Nach diesem Aufeinandertreffen, welches mich nur kurz verlangsamte, ging es wieder mit hoher Geschwindigkeit in Richtung 6. Stock. Meine Finger waren inzwischen am Seil verkrampft. Im 6. Stock angekommen, war ich wieder voll bei Bewusstsein und hielt das Seil fest, obwohl ich Schmerz verspürte. Etwa zur selben Zeit schlug die Ziegelballette auf Erdgeschosshöhe auf den Boden auf und die Ziegel durchbrachen den Ballettenboden. Nachdem nun das Gewicht der Ziegel nicht mehr vorhanden war, wog die Aufhängung am anderen Seilende nur mehr etwa 10 Kilogramm. Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich 65 Kilo wiege. Wie Sie sich vorstellen können, ging es nun mit hoher Geschwindigkeit wieder nach unten. Etwa in der Höhe des 3. Stockwerkes traf ich auf die Ballettenaufhängung, die aus Gusseisen gefertigt war. Das erklärt die beiden zertrümmerten Fersen, den Blasenriss und die herausgerissenen Zähne. Dieser Zusammenstoß war auch das Ende meiner Glückssträhne. Mit meinen Händen immer noch am Seil fuhr ich mit hoher Geschwindigkeit weiter nach unten und landete auf dem Ziegelhaufen. Das erklärt die zwei gebrochenen Wirbel. Es tut mir leid, Ihnen berichten zu müssen, dass ich auf den Ziegel liegend mein Bewusstsein verlor und das Seil losließ. So sah ich nur noch kurz, wie die Ballettenaufhängung aus Gusseisen mit hoher Geschwindigkeit von oben auf mich zukam. Das erklärt die zwei zertrümmerten Oberschenkel. Ich hoffe, Ihnen damit eine ausreichende Erklärung des Unfallhergangs und der damit verbundenen Verletzungen gegeben zu haben. Mit herzlichen Grüßen, der Mike Bashby, hat er geheißen. Das ist ja ganz witzig, aber eins muss uns bewusst sein, physikalische Gesetze funktionieren immer. Das ist es so. Die Frage ist jetzt, gibt es auch moralische Gesetze in unserem Universum, die immer funktionieren? Weil wenn es moralische Gesetze gibt, die immer funktionieren und wir missachten sie, dann geht es uns genauso wie dem Maurer. Die Bibel sagt Folgendes dazu. Im Römer Kapitel 2, da sagt der Apostel Paulus, Römer Kapitel 2, Vers 14, da sagt er, denn wenn die Nationen, das heißt die Heiden, die kein Gesetz haben, die was die 10 Gebote und so weiter gar nicht haben, von Natur aus dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihr Herz geschrieben ist, indem ihr Gewissen ihnen Zeugnis gibt und ihre Gedanken anklagt oder sich entschuldigen. Das heißt, der Paulus schreibt, jeder Mensch, ob er die Bibel kennt oder nicht, hat innen drinnen gewisse Werte, die er kennt. Moralische Werte, über die er sich bewusst ist. Und das Problem in unserer heutigen aufgeklärten westlichen Welt ist, wir haben es gewagt, moralische Gesetze zu ignorieren oder wegzuerklären. Wir reden nicht mehr von moralischen Gesetzen, wir reden nur noch von moralischen Werten. Wir reden ja mal von Tugenden, wir reden nur noch von Idealen. Und das Problem ist, dass wenn wir das weiter so tun, wir über kurz oder lang uns selbst Schaden zufügen. Weil wenn der Maurer entscheidet, die Schwerkraft gibt es nicht mehr, weil die passt mir nicht, ja, das wird ihm nicht viel helfen. Er wird sie verletzen. Und wenn wir moralische Werte einfach ignorieren, werden wir uns früher oder später verletzen. Das ist wichtig zu erkennen. Was geschieht, wenn wir keine Gottesfurcht mehr haben? Das, was geschieht, kannst du jeden Tag in unserer Gesellschaft nachvollziehen. Das kannst moralische Werte zerbröckeln, mehr und mehr. Das ist interessant, es ist heute zum Beispiel leichter, ein ungeborenes Kind zu töten, als wie einen Baum zu fällen. Ich kann mich erinnern, als wir da vorne gebaut haben, da haben wir so einen Auchen da gehabt. Die sind weggestanden, da ist schon halb weit hingewiesen. Aber die habe ich nicht umschneiden dürfen, dass ich die umschneiden dürfen habe. Der Bürgermeister ist gekommen, der Naturschützer, zu 15 gewesen. Ob ich den Baum umschneiden darf. Aber wenn du ein ungeborenes Kind abtreiben willst, brauchst du überhaupt nicht mehr. Deine Eltern auch nicht. Die Werte haben sie verschoben. Dass Politiker heute ihre Position missbrauchen, wird nicht nur befürchtet, sondern angenommen. Das ist schon fast normal. Das Gebot, du sollst nicht stehlen, wenn man ehrlich ist, wenn du ehrlich bist, wenn du zum Beispiel deine Steuern ehrlich bezahlst, und dir dazu ist es, wenn du sagst, du bist ein fester Trottel. Du sollst nicht stehlen. Ja, es steht in der Bibel, es ist ein moralischer Wert. Das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Kinder haben oft wenig Respekt heute vor Autorität, auch vor den Eltern. Lachen darüber. Es wird ihnen nicht mehr gelehrt. Wenn du sagst, dass du deine Jungfräulichkeit für einen Partner aufbehältst, für den Partner deines Lebens, ja, dann wirst du heute ausgelacht. Früher war es eine Schande, ein lediges Kind zu haben, heute ist es normal. Ich würde damit nur sagen, wo unsere moralischen Werte hingingen, wo wir hindriften. Das Gebot, du sollst nicht begehren, deines Nächsten hab, gut und so weiter, das ist ein Gebot. Weißt du, was wir heute in der Werbung hören? Geiz ist geil. Zum Beispiel. Das ist eine komplette Werteverschiebung von dem, was die Bibel uns sagt, was gesund und richtig ist und was unsere Gesellschaft sagt, was für uns heute richtig ist. Und Christen, muss ich ganz ehrlich sagen, haben es oft gar nicht leicht, weil Christen stehen zwischen zwei sich oft entgegengesetzten Wertesystemen. Zum einen kennt man die Gültigkeit der Gebote Gottes, zum anderen bist jeden Tag mit den Werten der Gesellschaft konfrontiert. Das ist der Konflikt, in dem Christen oft stehen. Das muss uns bewusst sein. Und der Grund, warum unsere moralischen Werte abbröckeln, liegt klar auf der Hand. Die Antwort ist ganz einfach. Wir haben keine Furcht mehr vor Gott. Wir fürchten Gott nicht mehr. Darum ist es eigentlich wurscht, was man tut. Und darum möchte ich mit dem Psalmwort jetzt eher am Anfang aufgreifen. Der David hat gesagt, kommt ihr Söhne, der Satz hat mir so gefallen vor Jahren, kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Gott, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Es ist nämlich so, der normale, der gottlose Mensch hat keine Furcht vor Gott. Der natürliche Mensch hat keine Furcht vor Gott. Darum sagt der David, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Und darum haben wir auch gedacht, es ist gut, wenn wir uns einmal Zeit nehmen, über die Furcht Gottes nachzudenken. Dann auf Seite 2, die nächste Frage. Wenn man die Furcht Gottes anschaut, stellt man fest, die Furcht Gottes hat eine sehr ernsthafte Seite und eine sehr tröstliche Seite. Und ich möchte über beide reden. Zuerst die ernsthafte Seite der Gottesfurcht. Und da habe ich, glaube ich, zwei Punkte. Genau. Erstens, warum ist die Gottesfurcht ernsthaft? Weil Gott ist nicht nur Retter, sondern auch Richter. In unserem Glaubensbekenntnis, das, was wir alle bekennen, ob katholisch, evangelisch oder freikirchlich, was immer du bist, an jedem Sonntag bekennen wir in unserer Kirche den Glauben und da sagen wir unter anderem, er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Jesus Christus wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das bekennt jeder Christ jeden Sonntag. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament unterscheidet ganz klar zwischen Menschen, die gerichtet werden und Menschen, die nicht ins Gericht kommen. Warum? Kommen wir gleich. Menschen, die ewige Gemeinschaft mit Gott haben und Menschen, die getrennt sind von Gott. In Matthäus 25, ich möchte nur ein paar Verse vorlesen. Matthäus 25 zum Beispiel. Und es ist wichtig, dass man diese Bibelpassagen nicht auslässt, sondern genauso liest wie die tröstlichen. Matthäus 25, Vers 34, da spricht Jesus und er sagt, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. In Vers 41, und dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und dann lesen wir in Vers 46, und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das heißt, es gibt einen Unterschied. Die Bibel macht einen Unterschied zwischen Himmel und Hölle, gerettet und nicht gerettet. Im Hebräer Kapitel 9, Vers 27 steht der Vers, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, keine Reinkarnation, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Die Bibel ist auch klar. Man hört heute wenig Predigten über die Furcht Gottes, über den Zorn Gottes oder über das Gericht Gottes. Kürzlich habe ich gelesen, hat einer geschrieben, in früheren Generationen hatten Menschen Angst vor der Hölle und dem Gericht. Heute haben Pfarrer und Prediger Angst, über Hölle und Gericht zu reden. Und das stimmt. Ein Theologe hat einmal richtig gesagt, wer nicht an Satan und sein dämonisches Wirken glaubt, der kann das Treiben dieser Welt nie verstehen. Wer daran nicht glaubt, ist kein Realist. Und ich kann mich erinnern, letztes Jahr habe ich in Deutschland in einer Bibelschule unterrichtet und da waren ein paar Afrikaner dabei. Ich weiß nicht mehr, von wo es waren, Ghana oder Sudan oder wo. Waren Bibelschüler und einer von den Schwarzen ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, er versteht nicht, er ist jetzt schon 3 Monate in Europa, niemand hier redet über das Gericht Gottes oder über Hölle. Er sagt, bei uns wird das normal gepredigt, so wie alles andere aus der Bibel. Und dann hat er gesagt, es ist wahrscheinlich deshalb, weil ihr keine Furcht mehr vor Gott habt. Denkt, ja, oder vielleicht nicht unrecht. Es gibt natürlich gute Gründe, warum über Hölle und Gericht heute nicht mehr gepredigt wird oder wenig. Das hat damit zu tun, weil früher in der Kirche mit der Predigt über Gericht und Hölle und Feuer den Menschen nur Angst gemacht wurde. Es ist klar, da ist viel Missbrauch geschehen. Speziell im Mittelalter, wo dann Hexenverbrennungen an der Tagesordnung waren. Und die haben unheimlich Macht gehabt damals, die Pfarrer, die Priester, Prediger und so weiter. Damit wurden Menschen kontrolliert, dominiert, ausgenutzt, manipuliert. Und sie haben viel Unheil angerichtet. Und darum sagt man in der aufgeklärten Zeit heute, für den halten wir uns fern. Verständlicherweise, ich kann das schon verstehen. Nur, es ist schade, wenn es gar nicht mehr gepredigt wird, weil Menschen keine Ahnung mehr haben, was das ist. Wenn ich Christen frage, was ist die Furcht vor Gott? Die wenigsten wissen. Nicht, weil sie es nicht wissen wollen, aber es wird nicht mehr gelehrt. Es wird nicht mehr gepredigt. Und darum wissen die meisten Christen nichts damit anzufangen. Das ist eigentlich die Schwierigkeit. Der zweite Punkt, über die ernsthafte Seite, ist eine Ehrfurcht vor Gottes Zorn und Gerechtigkeit. Da muss man die Seiten anschauen. Wenn Gott all die Ungerechtigkeiten, die was in dieser Welt geschehen, und die sind furchtbar, die Ungerechtigkeiten. wenn Gott diese Ungerechtigkeiten nicht bestrafen würde, das wäre kein liebender Gott, das wäre ein lächerlicher Gott, das wäre gar kein Gott. Wenn dauernd jemand ausgenützt und misshandelt wird und Gott ist es völlig egal, das ist kein Gott, das ist eine lachhafte Figur. Gott wird Ungerechtigkeit bestrafen. Und die Bibel ist da ganz klar. Und ich bin froh, dass es so ist, sonst wäre er nämlich kein Gott. Psalm 7, Vers 12 lesen wir, Gott ist ein strafender Gott jeden Tag. Gott ist zornig über Sünde, über Ungerechtigkeit. Er kann Sünde nicht ertragen. Im Hesekiel, ich möchte euch das vorlesen, das ist keine angenehme Passage, aber ich möchte euch ermutigen, auch diese Passagen der Bibel zu lesen. Im Hesekiel Kapitel 7 zum Beispiel, da geht es um das Gericht. Und da sagt er, ich lese euch ein paar Verse vor. Und das Wort des Herrn geschah so zu mir. Und du Menschensohn, sage, so spricht der Herr zum Land Israel, ein Ende kommt, es kommt das Ende über die vier Enden des Landes. Jetzt kommt das Ende über dich und ich lasse meinen Zorn gegen dich los und ich richte dich nach deinen Wegen und alle deine Gräuel bringe ich über dich. Ich werde deinetwegen nicht betrübt sein, werde kein Mitleid haben, sondern deine Wege will ich über dich bringen und deine Gräuel sollen sich in deiner Mitte auswirken. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. So spricht der Herr. Unheil über Unheil. Es kommt. Ein Ende kommt. Es kommt das Ende. Es erwacht gegen dich. Siehe, es kommt. Ich werde deinetwegen nicht betrübt sein. Nach deinen Wegen werde ich es über dich bringen und deine Gräuel sollen sich in deiner Mitte auswirken. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr einer bin, der schlägt. Der Herr, der schlägt. Es gibt im Alten Testament viele Namen für Gott. Ein Name ist zum Beispiel Jehova Jireh, der Herr, der uns versorgt. Ein anderer Name ist Jehova Shalom, der Herr ist mein Friede. Einer meiner Lieblingsnamen, Jehova Rui, der Herr ist mein Hirte. Aber er ist auch Jehova Macke, der Herr, der schlägt. Gott ist zornig über Sünde, weil die Sünde alles zerstört, was er wunderschön erschaffen hat. Ich möchte es so erklären. Wenn du zum Beispiel Kinder hast, angenommen du hast eine Tochter, die ist jetzt 16 Jahre, eine hübsche Tochter, und die wird von einem Drogendealer mitgenommen und der Drogendealer schaut, dass sie selber Drogen nimmt, dass sie in die Prostitution hineinkommt und ihr Leben völlig verpfuscht. Wenn dir das nichts ausmacht, dann würde ich mich fragen, ob du das Kind überhaupt liebst. Wenn du dein Kind liebst, dann wirst du zornig sein über diesen Drogenhändler, der deine Tochter missbraucht und in ein Leben hineingebraucht hat, was sie völlig zerstört. Seht ihr, Gottes Zorn ist ein gerechter Zorn, weil er uns liebt. Wenn Gott nicht zornig wäre, hätte er keine Liebe. Es ist ihm nicht egal, was die Sünde zerstört. Gott ist ein liebender Gott und darum ist er zornig. Und wisst ihr, und jetzt, und das ist der Schlüssel zum Evangelium, das ist das Gewaltige. Gott ist Jehova Macke, der Herr, der schlägt. Aber das Gewaltige ist, Gott schlägt nicht dich oder mich, sondern Gott hat seinen Sohn geschlagen. Jesus Christus am Kreuz. Und dabei bist du beim Evangelium. Ich lese euch vor aus Jesaja Kapitel 53. Jesaja 53, da ist es wunderschön beschrieben. Da lesen wir im Vers 4 und 5. Jedoch, das ist jetzt Christus, unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich genommen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Sünde lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott schlägt nicht uns, sondern Gott hat Jesus Christus geschlagen. Und das ist das Gewaltige am Evangelium. Und jeder, der diese Gnade annimmt, der ist sicher in der Gegenwart Gottes. Und darum muss man keine Angst mehr haben. Gott wird dich nicht schlagen, weil er Gott Jesus bereits geschlagen hat. Darum so ein schöner Vers im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18. 1. Johannes 4, Vers 18. Da sagt der Apostel Johannes, schreibt er, ich lese ihn kurz vor. 1. Johannes 4, 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Das heißt, wenn jemand Christus kennt, der die Liebe ist, der braucht sich nicht mehr fürchten. Furcht ist nicht in der Liebe. Ich werde nicht mehr geschlagen, weil Christus ist an meiner Stelle gestorben. Wenn man aber Gottes Angebot ablehnt, wo man sagt, nein, Christus, ich brauche dich nicht, ich komme schon selber zurecht, dann besteht die Gefahr, dass der Zorn Gottes uns trifft. Auch da ist die Bibel klar. Es gibt sogar einen ganz einen direkten Vers im Hebräer 10, Vers 31, wo steht, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das heißt, wenn wir das Gnadenangebot mit Füßen treten, dann weiß Gott nicht, was er tun soll. Das heißt, er weiß schon, was er tun soll. Aber es geht darum, dass wir das Gnadenangebot Jesu annehmen. Und mir gefällt das Zitat von einem Theologen, der hat gesagt, die große Schuld der Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist groß und seine Kraft ist gering. Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und sie nicht tut. Nicht die Sünde ist das Problem. Das Problem ist, dass wir uns nicht an Jesus wenden. Also das ist die ernste Seite von der Gottesfurcht. Und jetzt möchte ich nur auf die tröstliche Seite der Gottesfurcht eingehen. Die tröstliche Seite der Gottesfurcht. Und ich habe als Überschrift, Gott fürchten heißt Gott lieben. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Geschichten von C.S. Lewis, die Narnia-Geschichten, kennen. Kennt ihr jemanden von euch? Kann ich nur sagen, wer die gelesen hat? Ah, doch, einige. Die Hannelore, meine Frau, die hat alle gelesen. Da gibt es, glaube ich, 6 Bücher oder sowas. Und das sind super Bücher übrigens, auch für Kinder. So ab, ich würde sagen, ab 11, 12 Jahren. Wunderbare Geschichten, weil er dazu jetzt märchenhaft das Evangelium, er erzählt märchenhaft das, was in der Bibel steht. Und darum sind das so schöne Geschichten. Ist auch verfilmt worden auch, in den letzten paar Jahren jetzt. Und da gibt es ein Band, der heißt der Silberne Sessel. Und in diesem Band, da ist der Löwe, das ist der Aslan heißt der, und der Löwe, der steht für Jesus Christus. Und dann ist ein kleines Mädchen, ein Kind, das war die Jill. Und die Jill, da wird dann beschrieben, die zärtliche Beziehung, was der Löwe und das Mädchen Jill haben. Aber bevor sie ihn lieben lernt, lernt sie ihn auch fürchten. Und ich habe euch das aufgeschrieben, weil das hat mir so gut gefallen. Ich lese es jetzt einfach von da weg. In dem Buch ist das genauso drin. Kannst du nachlesen, wenn du willst. Hast du Durst? Fragt der Löwe. Ich bin schon fast verdurstet, antwortet Jill. Dann trink, sagt der Löwe. Darf ich? Kann ich denn wirklich? Würde es dir etwas ausmachen, wenn du weggehst, während ich trinke? Fragt Jill ängstlich. Der Löwe antwortet auf diese Frage mit einem kurzen Blick und einem tiefen Knurren. Als Jill seine regungslose, riesige Gestalt betrachtet, begreift sie, dass sie genauso gut den Berg hätte bitten können, zur Seite zu rücken, um ihr Platz zu machen. Zugleich bringt das durstige Mädchen das verlockende Plätschern des klaren Flusses fast um den Verstand. Würdest du mir versprechen, dass du mir nichts tust, fragt Jill, wenn ich komme? Ich verspreche nie etwas, sagt der Löwe. Jills Durst ist so groß, dass sie, ohne es zu bemerken, inzwischen einen Schritt näher gekommen ist. Frisst du kleine Mädchen? Fragt Jill. Ich verschlinge Mädchen, Jungen, Männer, Könige, Kaiser, Städte und Reiche, sagt der Löwe. Und es klingt nicht so, als sei es Prahlerei oder als tue es ihm leid oder als sei er verärgert. Er sagt es einfach. Ich traue mich nicht zu kommen und zu trinken, sagt Jill. Dann verdurstest du, entgegnete der Löwe. Meine Güte, seufzt Jill und kommt noch einen Schritt näher. Dann muss ich wahrscheinlich gehen und einen anderen Fluss suchen. Es gibt keinen anderen Fluss, sagt da der Löwe. Und in der Geschichte, die geht dann weiter, sie trinkt dann und dann sagt Aslan, der Löwe, komm her zu mir. So wie Jesus gesagt hat, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Das Mädchen geht dann zum Löwen und dann entsteht eine zärtliche Liebesbeziehung. Aber die Jill hat gelernt, den Löwen Aslan zu vertrauen, zu lieben und zu fürchten. Und das ist etwas, und das hat mich extrem ermutigt, das habe ich erst die letzten paar Jahre aus der Bibel gelernt. Wahre Gottesfurcht, die habe ich aufgeschrieben, treibt dich nie von Gott weg, sondern immer zu Gott hin. Und da ist einer meiner Lieblingsverse, Psalm 31, Vers 20. Da ist mir so deutlich geworden bei dem Psalm. Psalm 31. Ich hätte ihn gar nicht gefunden, aber ein alter evangelischer Pfarrer, der Gerhard Hegel, der ist jetzt schon 80, der hat mir das geschrieben und hat gesagt, da muss ich mal genau hinschauen. Und in Psalm 31, Vers 20, da steht, wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen. Und was mir da so gefällt ist, da steht, jene, die sich von dir fürchten, die sich bei dir bergen. Ein Mensch, der sich vor Gott fürchtet, der birgt sich bei Gott. Der versteckt sich bei Gott. Das heißt, wahre Gottesfurcht treibt dich nicht weg von Gott, sondern es zieht dich hin zu Gott. Das findest du immer wieder in den Psalmen. In Apostelgeschichte 9, 31 steht, die Furcht des Herrn und der Trost des Heiligen Geistes. Wer Gott fürchtet, der wird getröstet. Das ist nicht entweder oder, es ist das eine und das andere. Und ich glaube, der Unterschied im Deutschen, haben wir ja zwei Wörter, ist Angst und Furcht. Angst hat man vor etwas Furchtbarem und man läuft davon weg. Furcht, Gottesfurcht, hat man vor jemand Wunderbarem und man rennt zu ihm hin. Das ist der Unterschied zwischen falscher und wahrer Gottesfurcht. Vor ein paar Jahren, wie ich angefangen habe, das vorzubereiten, da war die Eva, die kleinste, ungefähr 8, jetzt ist sie schweif. Ich habe mir das damals aufgeschrieben. Aber ich denke, das probiere ich jetzt bei ihr. Ich bin Auto gefahren. Dann habe ich gesagt, Eva, hast du mir eigentlich gehen? Dann hat sie gesagt, ja, klar, habe ich gewusst. Dann hat sie gesagt, ja, sicher, Papa, werde ich gehen. Habe ich mir fast gedacht. Dann habe ich gesagt, aber Eva, fürchst du mich eigentlich auch ein bisschen? Dann hat sie eigentlich nachgedacht, hat sie gesagt, ja, ein bisschen schon. Dann habe ich gesagt, wieso? Ja, wenn ich schlimm bin. Und wisst ihr, wenn man denkt, das ist genauso, es ist eine Liebe, aber es ist auch eine gewisse Furcht. Bei mir ist wahrscheinlich auch Angst dabei, ein Stückchen, weil in meinem Fall, ich bin ja nicht Gott. Ich reagiere oftmals aus dem Frust oder aus dem Zorn. Da ist sicher auch eine falsche Furcht, eine Angst dabei, aber sicher auch eine wahre Furcht. Aber vor Gott ist es genau so. Die, die was Gott fürchten, die lieben ihn. Und das ist kein Widerspruch, sondern es gehört beides zusammen. Am schönsten kommt es zum Vorschein, ihr kennt sicher das Lied Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Auf Deutsch, wunderbare Gnade. Und so, ich weiß nicht, wie das geht, auf Deutsch, genau. Geschrieben hat es auf jeden Fall der John Newton. Das war ein Kapitän von einem Sklavenschiff. Und 1748, war das schon lange aus, ist in eine schwere Seenot gekommen, der John Newton. Und durch diese Seenot ist er zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und dann hat er geschrieben, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Die Gnade Gottes, die einen Schuft wie mich gerettet hat, wo er Sklaven gehandelt hat, jahrzehntelang. Und dann ist er aber erlöst worden. Und dann die zweite Strophe geht, It was grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved. Und das ist das Wunderbare, das heißt auf Deutsch, es war die Gnade, die meinem Herz Furcht lehrte und Gnade löste meine Ängste. Die Gnade bewirkt beides. Sie lehrt uns Furcht und sie nimmt uns die Angst. Das ist die wunderbare Gnade Gottes. Also Gnade lehrt uns, Gott recht zu fürchten und Gnade lehrt uns, keine Angst zu haben vor Gott, sondern Zuflucht bei ihm zu suchen. Und das ist die tröstliche Seite von der Furcht Gottes.